Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit
Lina Betnotz.
Mein Bielefeld-Geräusch.
Die Schulglocke am Klosterplatz.
Mein Bielefeld-Platz.
Der Markt auf dem Sigi, das passt.
Mein Bielefeld-Gefühl.
Im Sommer ein gutes, im Winter zu klein.
Helena, ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu deiner Folge des Bielefelder Podcasts. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, Christina.
Sehr, sehr gerne. Ich gebe zu, Kunst ist tatsächlich in diesem Podcast ein bisschen kurz gekommen. Das wollen wir heute ändern mit dir. Du bist eine Bielefelder Künstlerin, für alle, die deine Kunst nicht kennen. Wie würdest du deine Kunst beschreiben?
Meine Kunst ist sehr feminin. Meine Kunst ist figurativ. Man erkennt, was ich male. Und eine Kunst ist ein bisschen melancholisch.
Das ist wirklich lustig, weil ich mir in meiner Vorbereitung habe ich mir aufgeschrieben, und da springe ich jetzt einfach mal hin, ich habe aufgeschrieben, sowohl deine Kunst als auch du als Person wirkt zum Teil melancholisch.
Das passt. Ich weiß nicht, wieso.
Das war meine erste Wahrnehmung, als ich dich gesehen habe. Du bist ja sehr präsent, auch bei Instagram, hast da eine große Followerschaft. Du stellst aus, man kann deine Kunst sehen, erleben, man sieht es in Reels, in den sozialen Medien. Und das war mein erster Gedanke, das ist Melancholie.
Aber das ist, kann ja was Gutes sein.
Absolut.
Ich glaube, es ist für mich, ich bin ja mit solchen Büchern aufgewachsen wie Dostojewski und Anna Karenina. Und ich finde, also ich komme ja aus der Ukraine ursprünglich, habe viele russische und ukrainische Klassiker gelesen. Das ist ja jetzt so ein bisschen kontrovers, das Thema, aber dennoch ist es die Tatsache. Und irgendwas ist es auch in meiner Seele. Und ich habe auch letztens gedacht, dass mein Lieblingsmonat tatsächlich Oktober ist, weil es so ein Spätsommer ist, so eine Vergänglichkeit.
Verabschiedung vom Sommer.
Verabschiedung ist es noch schöner, aber es ist schon leicht melancholisch, übergehend in die kalte Jahreszeit.
Wo merke ich deine Melancholie, wenn ich dich als Menschen kennenlerne? Wie merke ich das?
Ich bin eigentlich ein sehr, sehr freundlicher und fröhlicher Mensch. Also ich habe zwar auch viele, also ich glaube, ich bin eher emotional. Also in meiner Emotionalität merkst du das auf jeden Fall. Ich habe eine ständige Fernweh nach irgendwas. Und ja, ich glaube, das ist es, ja. Ich habe, warte mal, ich muss das nochmal überdenken. Melancholie in mir.
Ja. Yeah.
Das ist ja das ganze Wesen, glaube ich, irgendwie. Das ist ja so wie man das Leben wahrnimmt. Aber Melancholie in meinen Augen, es ist ja auch was Schönes, was total ästhetisch. Also das ist bei mir nicht aufgespielt, aber für mich ist es ja eine Art zu denken oder zu leben mit diesem leichten Gefühl. Also es schwankt zwischen Freude und einfach so eine leichte Traurigkeit, aber keine. Es ist nicht Herzschmerz, es ist vorbeigehend.
Ist es sowas wie eine angenehme Schwere?
Ja, also vielleicht ist es tatsächlich ein Vermissen von irgendwas. So ein bisschen Liebeskummer nach irgendwas, was man in diesem Moment nicht hat.
Hattest du das immer? Nimmst du das schon immer an dir wahr?
Absolut, immer, schon als Kind.
Wie bist du aufgewachsen, Helena? Du hast es gerade schon gesagt, du bist in der Ukraine geboren.
Ja, ich bin in der Ukraine geboren und ich bin auch in einem kleinen Dorf geboren. Ich lebte zwar mit meiner Mutter in einer Millionenstadt, empfinde aber meine Kindheit eher, also verbinde sie eher mit meiner Oma, die in einem Dorf lebte. Wunderschön, landschaftlich wunderschön, ist jetzt tatsächlich in diesen umkämpften Gebieten, um die es geht, in dieser Donetsk-Region lag das Dorf und einfach, ja, bin nicht beducht aufgewachsen, aber in einer gut gebildeten Familie. Ja, ich verbinde halt meine Kindheit eben mit diesem Dörflichen von meiner Oma als mit dem Städteleben.
Und wenn wir bei der Melancholie bleiben, wie stelle ich mir denn die kleine Helena vor? Warst du in dir viel? Warst du mit dir viel beschäftigt? Wie hat sich da die Melancholie schon geäußert?
Ich bin ja ein Einzelkind. Ich lebe also viel oder ich lebe teilweise immer noch sehr, sehr viel in meinem Kopf. Also ich kann, es gibt ja, ich habe letztens erst gelesen, dass nicht alle Menschen so eine Kopfstimme haben. Und ich habe sie und ich habe sie schon immer gehabt. Und auch wenn ich bei meiner Oma war, die hatten einen Bauernhof und so einen Selbstversorgerbauernhof. Und ich war halt als Kind immer viel alleine, weil die Großeltern arbeiteten einfach. Das ist ja so. Und da habe ich meine Welten aufgebaut und zum Beispiel landschaftlich war das so, dass das Haus an einem kleinen Fluss stand und ich bin dann immer rübergegangen über so eine zusammengeschusterte Brücke und war teilweise stundenlang in diesen Feldern und habe selbst im Kopf mir meine Welten vorgestellt. Mhm. Auch dieses Empfinden, ich weiß es nicht, das ist, also ist vielleicht verrückt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die Kinder das grundsätzlich haben, aber ich konnte das total gut spüren, zum Beispiel der Wind oder so bestimmte, der Wind, also ich kann immer noch nachvollziehen, wie sich ein Wind auf diesem Feld für mich angefühlt hat, so in meinem Herzen. Und ich kann mich an die Blumen, an einzelnen Sachen erinnern, total gut erinnern. Mhm. Das war so ganz fest ein Teil meiner Kindheit. Ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen und es ging um die glücklichsten Tage im Leben. Und einer der glücklichsten Tage in meinem Leben ist, als Oma und ihre Oma-Freundinnen mich mitgenommen haben. Wir hatten in der Nähe von Omas Haus, gab es ein riesiges Gebiet, das ist jetzt, oder es war ein Naturschutzgebiet, sind so riesige, wie sagt man, ja, fast wie Steppe sieht es aus. Es ist jetzt nicht, der Ukraine ist jetzt nicht so steppenartig, aber dort sah das so aus und die Frauen sind losgegangen, um Kräuter zu sammeln. Irgendwelche bestimmte Kräuter für zum Trocknen, dann hat man alles zu Hause gehabt. Mhm. Und es war so interessant, mit diesen alten Frauen loszuziehen. Es war halt fast magisch, weil wir sind ganz weit gelaufen, dann die Sonne schien, es war so ein bisschen windig. Und diese Frauen haben ständig über irgendwelche Sachen gesprochen, die ich als Kind aufgenommen habe. Und es sind ja auch teilweise so skurrile Geschichten, wie einer fast gestorben ist, aber dann kam der Jesus und dann wurde er umarmt und dann hat er sich doch irgendwie auf eine übernatürliche Art und Weise geheilt und über alles Mögliche, was man an, es war fast wie so ein bisschen Hexenwerk, aber ja, so eher weißes Hexenwerk, also jetzt nicht dunkel, sondern eher so ganz positiv und das empfinde ich eben als fast, ja, nicht der glücklichste Tag, aber einer der glücklichsten Tage meines Lebens, weil es vom Gefühl her so, ja, es war was anderes. Mhm. Es war ein bisschen übersinnlich. Ich bin jetzt inzwischen 41 bald und damals war ich vielleicht 7. Und es ist immer noch so detailreich in meinem Kopf, deswegen, ja.
Weil du dich gut aufgehoben gefühlt hast, weil es ein bisschen war wie in einem Märchen, weil es so einfach, ja.
Es war wie in einem Märchen. Der Tag, es hat, war einfach, an diesem Tag war irgendwie alles perfekt. Das ist ja so. Manchmal denkt man nicht und man würde es wahrscheinlich, wenn man so zurückdenkt, dann würde man denken, ja, was ist denn der glücklichste Tag im Leben meines Kindes? Wir waren irgendwo am Meer oder keine Ahnung was, aber das ist wahrscheinlich, war man genau an diesem Tag am richtigen Ort mit den richtigen Menschen. Und da war wahrscheinlich auch so ein Überraschungseffekt, also der dich so, du hast nicht gedacht, aber es ist jetzt so und du fühlst dich gut in diesem Moment mit diesen Menschen an diesem Ort und zu diesem Zeitpunkt.
Das klingt wirklich ein bisschen magisch, ne?
Ja. Ja.
War Glaube ein Thema in deiner Erziehung?
Ja, eben nicht von meiner Mutter, aber von meiner Mutter vorgegeben, grundsätzlich eher weniger, aber ich bin ja viel bei meiner Oma gewesen und Oma hat auch viele Freundinnen, die vorbeikamen und es wurde darüber gesprochen. Bin ja, also in der ehemaligen Sowjetunion gab es ja offiziell keinen Glauben. Mhm. Deswegen wurde das wahrscheinlich eher so hinter verschlossenen Türen besprochen, so viele Sachen. Und ich bin auch damit aufgewachsen, dass es durchaus Magie gibt, also mit Geschichten halt von den Omas. Mhm. Wie wer geheilt wurde, was man machen könnte, damit irgendwie Geld ins Haus kommt. Ja, teilweise, es gab auch eine Zeit lang, wo ich mir gedacht habe, ich wünsche mir, dass ich verschiedene Gebete, also ich weiß jetzt nicht, wie das in Deutschland ist, im Orthodoxen gibt es verschiedene Gebete für verschiedene Anlässe. Mhm. Gibt's, ich weiß es nicht, ob es hier auch so ist.
Kann ich dir auch nicht so sagen. Nee, ich Bestimmt, ich weiß es nicht.
Und es gab auch eine Zeit lang, wo ich dachte, dass man könnte ja verrückt werden, weil man so viel könnte man ja nicht auswendig lernen.
Mhm.
Also so viel, wie man beten müsste. Gleichzeitig muss ich auch sagen, dass ich ja auch an dieses Übersinnliche glaube, ja nach wie vor.
Mhm. Ich frage auch deshalb, weil so wie du das beschrieben hast, dieser magische Moment, die alten Damen, die sich unterhalten über all das, was übernatürlich passiert. Ich habe mich gefragt, ob dir das vielleicht den Kopf geöffnet hat für alles Mögliche.
Ja, öffnet immer noch.
Mhm.
Das ist ja das, was ich gesagt habe. Es ist keine Schlichtheit, also gedankliche Schlichtheit, weil ich denke, also es ist nicht so, dass ich dumm bin, sondern ich weigere mich einfach. Ich weigere mich einfach nur an das Rationale zu glauben.
Mhm.
Es gibt mir mehr Möglichkeiten im Kopf und ich habe auch das Gefühl, tatsächlich auch im Leben, alles zu Rate zu ziehen und alles in meinem Leben zuzulassen, was möglich ist.
Ja.
Auch Sachen, die nicht erklärbar sind vielleicht.
Dir keine Grenzen zu setzen.
Genau.
Alle Möglichkeiten auszuschöpfen.
Ja.
Ja. Was unglaublich Lebensbejahendes ist, ne? Und sehr, ja, so arm, die Arme sind so weit geöffnet.
Ja.
Mhm.
Ja.
Bist du ein Mensch, der die Arme sehr weit offen hat?
In welchem Bereich?
Vielleicht, dass ich, dass du erstmal eben, weil du so offen bist.
Dem Wissen gegenüber?
Dem Wissen gegenüber, dass du auch Menschen gegenüber sehr offen bist oder eher skeptisch?
Wir machen eine kleine Pause, in der ich euch unseren heutigen Werbepartner vorstellen möchte. Und zwar ist das die Volksbank Bielefeld Gütersloh. Was manche von euch vielleicht noch nicht wissen, in der Volksbank am Kässebrink, da könnt ihr nicht nur Finanzthemen besprechen. Die Lobby ist ein toller Treffpunkt für Kunst, Kultur, Design und Genuss. Zweimal im Jahr warten da wechselnde Ausstellungen auf euch, Events, der regionale Konzeptstore, der bietet Produkte von Manufakturen aus OWL an und natürlich bekommt ihr Kulinarisches. In der frischen Mische gibt es von der belegten Stulle bis zu regionalen Eintöpfen alles für die Mittagspause in gemütlicher Atmosphäre. Einen ganz herzlichen Dank an die Volksbank Bielefeld-Gütersloh für die Unterstützung. Mehr Infos bekommt ihr auf der Seite der Volksbank. Viel Spaß beim Erkunden. Und nun geht's weiter mit der Folge.
Ich glaube, ich brauche einfach nicht sehr viele Menschen in meinem Leben.
Mhm.
Ich habe mich einmal mit einem Mädchen unterhalten, das hat mich sehr inspiriert. Es ist ja manchmal so, dass Menschen in dein Leben kommen, die für eine gewisse Zeit einfach super sind.
Mhm.
Und dieses Mädel hat gesagt, sie braucht eben ein Stück Land, das ist ihre Basis. Also es ging bei ihr darum, dass sie ein Haus gebaut hat oder baut, jetzt immer noch aktuell. Und es war ihr super wichtig. Und da standen eigentlich alle Zeichen schlecht, die hätte so, also ganz auf dem normalen Weg mit der Bank, hätte sie dieses Haus nicht bauen können. Und sie hat gesagt, ich brauche das, das ist meine Basis. Das Bauen dieses Hauses ist meine Base. Ich muss das mhm. haben in meinem Leben. Und ich habe dann überlegt, wie das bei mir ist und habe überlegt, ich brauche weder ein Haus, noch brauche ich viele Menschen, aber ich brauche meine Familie, überall, mhm. wo ich bin. Also ich brauche auch nicht einen bestimmten Platz auf dieser Erde. Also nee, ich will nicht ortsgebunden sein.
Ja.
So. Aber ich brauche meine Familie. Und ich brauche ein paar Menschen in meinem Leben, die jetzt schon drin sind eigentlich.
Mhm.
Und ich glaube, inzwischen wähle ich aber auch ganz, ganz bewusst aus, wer reinkommt oder nicht.
Mhm.
Weil, also es hört sich jetzt total blöd an, ich glaube, ich habe einfach zu wenig Zeit, weil Kunst ist ja was Langatmiges
mhm.
für belanglose Treffen. Also belanglose im Sinne von
Smalltalk ohne Tiefe.
Genau,
Tiefe.
Es muss tiefsinnig sein.
Mhm.
Und ich glaube auch, je älter man wird, desto wählerischer wird man den Menschen gegenüber,
mhm.
weil man versteht, was man wie und was man genau möchte und was man besprechen möchte, mit welchen Menschen man grundsätzlich zu tun haben möchte oder nicht.
Mhm.
Und man sortiert, also sortiert ist ein blödes Wort, aber man lässt nur eine bestimmte Art von Menschen dann rein.
Ja, das glaube ich auch. Ja, du hast gerade schon gesagt, Kunst ist was Langatmiges. Ab welchem Punkt kam die Kunst denn in dein Leben?
Eigentlich schon immer da. Mhm. Also die Kunst war immer da, auch vor allem in meiner Seele war sie da. Mhm. Ich habe es nur nicht immer, also ich habe es nie sofort verstanden, weil ich bin aufgewachsen in einer Familie. Also es ist eine komplette Akademikerfamilie, aber es sind Ingenieure, es sind Physiker, es sind Informatiker, es sind BWLer, es sind alles Mögliche, nur nicht Künstler.
Mhm. Und sachliche Menschen.
Ganz, ganz rationale, sachliche Menschen. Mhm. Also ich glaube vielleicht meine Oma ist noch eher diejenige, die vielleicht geistig viel darauf Auswirkung gehabt hatte. Naja, und im Grunde ist es ja so, wir haben das ja besprochen, wenn du dann 20 bist und entscheiden sollst, was du jetzt nun wirklich machst. Ich habe meine Leistungskurse waren ja Kunst und Geschichte und dann habe ich gesagt, ich würde ganz gerne Kunst und Geschichte studieren. Und das ist eigentlich wollte ich nur Kunst studieren, das ist auf totale Unverständlichkeit gestoßen, weil das macht man ja nicht. Das ist ja, man malt ja nicht, um sein Geld zu verdienen, man malt einfach.
Ja.
Und das ist unsinnig. Und deswegen habe ich dann erstmal mit Englisch und Geschichte angefangen. Und dann habe ich Englisch verworfen, habe Kunst dazu genommen, zweifach Bachelor und damals noch. Und im Grunde habe ich das schon immer gespürt, aber ich habe es mir nicht erlaubt, das ausleben zu lassen, weil es ist in meiner Familie offiziell kein Berufszweig gewesen.
Ja. Aber wo hast du studiert?
Ich habe erstmal in Paderborn studiert.
Du bist dann, also wir sind jetzt so ein bisschen nämlich geholpert, ne? Also eben waren wir noch in der Ukraine und jetzt sind wir in Paderborn. Dazwischen liegt einfach eine Strecke, ne? Ukraine, Paderborn. Dazwischen liegt Berlin.
Genau. Wir sind damals aus der Ukraine nach Berlin gezogen. Der Grund war, weil es nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion einfach schrecklich war in der Ukraine. Armut. Und das war ja für die ganzen Länder war das sehr, sehr schwieriger Findungsprozess grundsätzlich. Ja. Auch für die Wirtschaft, für alles eigentlich in diesen Ländern. Und auch für viele Menschen sind ja einfach kaputt gegangen, daran zerbrochen. Weil sie das, was sie waren, konnten sie nicht mehr ausleben. Und wie sie waren, sie mussten erstmal überleben. Und für uns war das so, wir sind ja Stammsdeutsch. War das so, dass wir dann entschieden haben, mein Opa wollte das davon nicht, weil seine ganze Familie ist im Krieg gestorben und er wollte nicht zurückkehren. Mhm. Dann hat er gesagt, ja, ist okay. Also da war die Lage so schlimm und dass er gesagt hat, okay, wir ziehen nach Deutschland. Und Oma und Opa haben hier in Deutschland geheiratet, 42, das ging dann also ganz schnell, konnte man nachweisen, dass sie halt hier waren. Und dann kam mir dann, glaube ich, 3 oder 4 Monate später, nach dem Einreichen der Unterlagen, kam mir dann nach Berlin. Und nach Berlin kam mir damals, weil Opas Cousin lebte noch in Berlin.
Du warst wie alt?
Da war ich 11, fast 12.
Hast du Erinnerungen, aktive Erinnerungen an die Zeit?
Ja, das war eine schlimme Zeit.
Ja.
Für mich war das eine ganz schlimme Zeit, weil ich das Gefühl hatte, oder für eine lange Zeit hatte ich das Gefühl, ich habe mich verloren. Mich als Menschen, so wie ich dachte, ich bin, so wie ich dachte, wie sagt man das, so wie ich mich gefühlt habe in der Ukraine, konnte ich in Deutschland nicht sein und ich musste mich ja erstmal finden und das ist ja so eine, ich habe dann später in der Uni im Psychologieseminar gelernt, dass, Immigration in diesen Lebenszeiten, also es war Entwicklungspsychologie, ganz schwierig ist, weil man sowohl in dem einen Land noch nicht vollkommen entwickelte Persönlichkeit ist, als in dem anderen Land ein bisschen Schwierigkeiten hat, sich selbst zu finden, weil man ja noch kein Kind, nicht mehr ein Kind ist.
Also mit dem einen Bein in einem einen Land, mit dem anderen Bein in einem anderen Land und dazwischen ist irgendwie erstmal Findung.
Ja. Ja. Und dann muss ich auch tatsächlich sagen, die ersten Jahre waren darauf ausgerichtet, zumindest bei mir. Ich bin ein sehr zielstrebiger Mensch tatsächlich. Deutsch zu lernen, obwohl ich immer noch meinen Akzent habe und der geht einfach nicht weg.
Der
aber,
gehört ja auch zu dir.
Ich würde gern akzentfrei sprechen, aber ich spreche so viel Deutsch, aber der ist halt noch da, ne? Aber Deutsch zu lernen, gut in der Schule zu sein und
war Leistung dein Thema?
Absolut. Mhm. Das war für mich wichtig. Und ich glaube aber auch, weil ich habe keine andere Möglichkeit hatte, mich auszudrücken, außer über die Leistung. Also irgendwo musste ich gut sein.
und auch dazugehören zu
wollen? Eher nicht.
Nee, eher nicht, okay.
Also nicht zu, auch das war schwierig. Also ich hatte in dieser Zeit wenig Freunde, ich war sehr zurückhaltend, ich war sehr schüchtern. Das war wirklich so, so mit 13, 14, 15, das war irgendwie schwierige Zeit für meinen Kopf. Also bis nach der 10. Klasse eigentlich. Ja, und da war erstmal alles ausgerichtet darauf, dass ich gut in der Schule bin, weil das war die einzige Möglichkeit, mich selbst auszudrücken.
Mhm.
Alles andere war irgendwie bei anderen Sachen war ich auf der Suche.
Mhm. Und du hast ja eingangs, hast du ja schon gesagt, du hast immer dieses Gefühl oder du hast immer diese Suche nach einem Fernweh.
Ja. Und ich glaube daran, dass es dann die Ursache für das ist. Also ich empfinde jetzt nicht Bielefeld als mein, ich habe jetzt vor kurzem erst mit ganz vielen Freunden gesprochen und jeder hat gesagt, ja, ich sehe mich hier in Köln oder ich sehe mich da. Und ich empfinde das überhaupt nicht, weil ich sehe mich absolut nicht in Bielefeld, wenn ich alt bin oder auch in 10 Jahren. Mhm. Wer weiß, was in 10 Jahren passiert. Und ich glaube, dass es die Ursache oder die Verwurzelung dieser Gedanken ist halt eben dieser Wechsel der Länder schon damals.
Naja, und das ist ganz logisch, ne? Die Konstanten, die du hattest in deinem Leben, das waren immer die Menschen. Das waren deine Großeltern, das ist jetzt deine Familie.
Ich habe noch nie darüber nachgedacht, ja, stimmt.
Ne? Also das waren die Heimatflecken. Das waren die Menschen, die immer da sind. Deine Kinder sind da, deine Großeltern waren da. Wo die sind, ist ja fast unerheblich, aber die waren deine Konstanten, auf die du dich verlassen konntest dann.
Ich habe noch nie darüber nachgedacht, wieso das so ist, aber das ist genau so.
Du guckst gerade ganz berührt, ne?
Ich habe wirklich noch nie darüber nachgedacht. Ja, aber so kommt es.
Das sind die Konstanten. Und das macht einen Menschen ja wahrscheinlich einfach ortsunabhängig. Hauptsache, die Menschen sind da.
Ja.
Ja. Was auf der einen Seite, finde ich, schön ist, weil du immer unabhängig sein wirst und auf der anderen Seite auch traurig. Weil das, was für viele ja so ein Ort ist, dieses, oh, hier ist Heimat, hier bin ich, das ist was für dich fehlt.
Ich vermisse das aber auch nicht.
Mhm. Weil du eben die Menschen hast, die Konstanten.
Ja, und ich vermisse das aber auch, aber ich empfinde das auch nicht als schwer, weil ich mich überall einfach so wohlfühle. Also es gibt Orte, wo ich mich wohlfühle, genau. Wenn die Menschen stimmen, dann passt es halt mit mir auch. Wenn ich meine Familie dabei habe, also ich mag meine Familie gerne.
Mhm.
Gut. Und das ist einfach dahergesagt, aber ich liebe sie halt. Also die sind halt so, ich mag diese Menschen um mich herum. Die sind halt nicht nur Familie. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man in der Familie einander mag.
Absolut halt so, nicht. Nein, das Gegenteil ist der Fall.
Es ist ein Team und das ist halt, die sind halt alle sehr unterschiedlich. Auch die Kinder sind unterschiedlich. Auch mein Mann und ich sind sehr unterschiedlich, aber wir sind halt irgendwie ein Team, das ist halt gut.
Also du bist verpflanzbar, solange der Menschendünger da ist.
Ja, absolut. Ich könnte jetzt nicht alleine irgendwo hinweggehen. Mhm. Also für eine ganz kurze Zeit auf jeden Fall, aber ich merke einfach so eine Trennung für eine Woche ist für mich auch schon schwer.
Ja, weil sie dein Fleckchen Erde sind.
Ja, das stimmt.
Mhm.
Und die sind auch echt cool. Also sind echt coole Menschen, die ich erzogen habe. Aber ich finde, ich habe echt Glück gehabt mit denen.
Toll. Aber so, also, ne, das sind ja jetzt natürlich, das ist eine riesen Lebensgeschichte, die du hast, eine lange und intensive, so wie ich es mir vorstellen kann. Das können wir natürlich nur so anreißen, aber so wie du es jetzt beschrieben hast, ist dann auch die Melancholie in deinen Bildern irgendwie total nachvollziehbar, oder?
Ja.
Voll, finde ich schon. Nein?
Ich weiß es nicht, das musst du mir vielleicht als Betrachterin eher sagen.
Macht für mich einfach Sinn. Also wenn immer, wenn in deinen Bildern, also das ist das, was ich aufgeschrieben habe, ne? Ich bereite mich ja immer nur so rudimentär vor. Mhm. Aber Melancholie war halt irgendwie so ein Stichwort, wenn ich das so wahrgenommen habe, ohne jetzt eine Kunstkennerin zu sein, weil das bin ich wirklich nicht ganz, überhaupt nicht. Aber so wie du es beschreibst, ne, dieses, es fehlt ein bisschen was, aber es ist auch ganz viel da. Irgendwie kann man das sehen.
Ja, danke. Ja, wahrscheinlich, ja.
Wie ist das für dich, wenn Menschen deine Kunst betrachten und dazu eine eigene Interpretation haben?
Ist für mich grundsätzlich schwierig. Mhm. Eher schwierig. Also es fällt mir schwer, da zu sein, wenn man meine Bilder betrachtet. Es ist, ich stehe dem nicht so mutig gegenüber und sage, also es ist ja immer ein mein eigenes Produkt, was ja eher, und das ist meine ganze Seele teilweise, und das ist halt, ich glaube, deswegen fällt es mir manchmal so schwer, da zu sein, wenn man die Kunst betrachtet und vielleicht auch eine gewisse Kritik oder wenn es, sei sie nur so leicht einzustecken, ist für mich manchmal echt Herzschmerz. Mhm. Weil es ja meins ist. Es kommt aus dem Inneren. Mhm.
Und wenn Menschen eigene Interpretationen haben, oh, hier sehen wir auf
diesem Bild.
Das dürfen sie, aber Kritik tut dir weh.
Ja, ja. Kritik tut mir weh, ja.
Ja.
Aber nur auf dieser Ebene.
Ich habe gerade noch mal gedacht, du hast ja eben von diesem kleinen Mädchen erzählt, wie es auf dem Feld ist mit der Oma und den Freundinnen und diesen magischen Moment erlebt. Ich habe mir bei Instagram, habe ich mir deine Videos auch angeguckt, ne, wie du malst. Und da habe ich gedacht, guck mal, irgendwie ist es auch so ein bisschen wie ein kleines Mädchen, das gerade so in ihrer Welt versunken ist, so Gedanken verloren ist. Ist das bei dir beim Malen so, dass du dann
das
versunken
ist ja,
bist?
Ja, das ist ja so ein Prozess. Er kann dich auf die Palme bringen, aber manchmal, wenn du, also es kann dich manchmal auf die Palme bringen, wenn irgendwas nicht klappt, was du dir anders. Das ist ja, das Malen ist ja auch so sonderbar. Du hast bestimmte Bilder oder Vorstellungen vom Bild im Kopf, aber manchmal übernimmt das Bild für dich. Mhm. Es fehlt nicht am Können. Es ist aber trotzdem so, dass es sich anders entwickelt, als du es dir im Kopf vorgestellt hast. Also du verstehst nicht, was die Ursache ist dafür, aber es ist halt wirklich so. Mhm. Ne? Wenn es aber aufgeht, dann ist es so ein gutes Gefühl, dann ist man wirklich so, und es ist immer, es gibt halt verschiedene Phasen auch beim Malen der Bilder. Es ist erstmal ein Vorzeichnen, dann überlegt man, okay, in welche Richtung geht es, dann legt man los, dann ist das erstmal so eine, so, die Basis ist gelegt und dann sieht das Bild erstmal für mich immer sehr hässlich aus. Und dann, wenn man lang genug dran arbeitet, kommt irgendwann mal die Phase, die dich so total einnimmt, wo du denkst, irgendwie hier noch ein bisschen und hier, und das ist irgendwie mit jedem Strich wird es besser und besser, und das ist so eine coole, so ein cooles Erlebnis, so ein zufriedenstellendes Erlebnis. Mhm. Und dann bist du natürlich total in deinem Kopf. Und wenn man da mal zum Beispiel Musik hört, und man ist ja nicht nur bei dem Bild, sondern man hat ja auch dann irgendwie eigene Welten manchmal im Kopf.
Ja.
Man denkt über so unterschiedliche Sachen nach. Man denkt ja nicht in diesem Augenblick nur über das, was man gerade macht.
Mhm. Ja, die eigenen Welten begleiten dich immer, ne?
Tatsächlich, ja.
Mhm. Eine Riesenressource, ne? Also was man da alles so rausnehmen kann, was du da alles so rausnehmen kannst aus deinen Welten.
Aber wir können ja alle. Mhm. Wie verrückt wäre das, wenn man das nicht nutzt?
Ich weiß aber nicht, ob alle Menschen diesen Zugang haben, den du hast. Das ist schon ein Geschenk, oder?
Also es gibt auch andere Geschenke, die ich vielleicht nicht habe. Also für mich ist es super gut, ich kann damit gut leben. Schwierig ist manchmal mit Menschen vielleicht zusammen zu sein, die das nicht haben oder die das nicht nachvollziehen können. Das sind ja nicht alles Menschen, also nicht alle Menschen sind, alle finde ich, manche finden das auch sonderbar. Mhm. Auch die ganze Geschichte finden sie sonderbar. Die können damit nichts anfangen. Mhm. Die sind ganz sachlich. Empfinden das vielleicht fast als, ich weiß nicht, vielleicht dumm manchmal, wenn man darüber spricht. Oder über, auf irgendeine metaphysische Ebene geht.
Ja.
Aber ich kann dafür viele andere Sachen nicht so gut.
Was kannst du nicht gut?
Ich mag nicht Sachen, die ich machen muss.
Mhm.
Das ist für mich schon immer eine sehr, sehr... Ich habe ja Ballett gemacht.
Mhm.
Ziemlich lange. Das ist ja ganz normal so in der Sowjetunion gewesen, dass die Mädchen und die Jungs eine bestimmte Sache machen mussten. Entweder Musikschule,
irgendwie.
Ballett oder was auch immer. Ich wollte immer gerne in die Kunstschule, aber die war einfach, das war nicht praktisch für meine Mutter, hat sie auch gesagt. Das hätte sie mich zu weit hinfahren müsste, damit ich das machen kann.
Ja.
Und das war auch ganz oft sehr, sehr praktisch veranlagt, auch in der Sowjetunion, dass man eben halt das gemacht hat, was. Und ich kann mich erinnern, es hat mich, ja, diese Ballettstunden haben mich jahrelang belastet. Immer an den Tagen, wo ich eben um 3 oder um 4 dahin musste, konnte ich schon den ganzen Tag mich nicht entspannen, weil ich wusste, da ist ja dieser Termin. Und das ist nach wie vor so, ich mag halt, es gibt Menschen, die halt schnell erledigen und denken nicht mehr darüber nach. Und ich bin diejenige, die ewig lange darüber nachdenkt und dann irgendwie in den letzten 5 Minuten erledigt. Und jedes Mal denke ich, Mensch, Hättest du es auch früher gemacht, was wärst du entspannt gewesen? Aber es ist, ich lerne nicht draus. Es ist mein Lernprozess.
Dann
also
ist
solche
es so.
Sachen.
Ja.
Ja, genau. Und ich mag halt ganz gerne Ordnung, aber ich mache das nicht so gerne. Also ich mache nicht so gerne sauber.
Ja.
Und ich mag nicht so gerne klare Pläne.
Mhm.
Das ist auch für mich schwierig.
Mehr die Offenheit, die.
Ja, auch gern. Es ja, bricht einem auch manchmal das Genick, ne, wenn man halt so ganz kurzfristig ist. Und ich glaube, für meinen Ehemann ist es auch manchmal sehr, sehr schwer, damit zu leben. Aber sich so lange offen zu halten, wie es geht, ist einfach ein total angenehmes Gefühl. Und auch dann nach den Belangen zu entscheiden, was für dich jetzt gut ist oder nicht.
Bedeutet ja auch, dass du gut auf dich hören kannst dann, oder?
Ja. Und ich möchte mich aber auch wiederum nicht zwingen, irgendwas das zu machen, was ich irgendwie vielleicht vor 6 Monaten entschieden habe.
Mhm. Finde ich super spannend.
Ja?
Ja, ja, weil es der komplette Kontrast ist zu mir.
Ja?
Durchgetaktet, geplant. Mhm. Ich finde es immer total spannend, Menschen kennenzulernen, die komplett anders sind. Ist gut, es ist gut. Ich würde aber gerne mit dir noch zum Abschluss auf eine Sache gucken. Wir haben ja eben drüber gesprochen, wenn Menschen deine Kunst bewerten oder ne, wie auch immer. Menschen bewerten deine Kunst ja auch, indem sie sie kaufen.
Ja.
Was ist das für ein Gefühl, wenn du weißt, ein Bild, an dem du lange gearbeitet hast, das entstanden ist in all diesen Prozessen, die du beschrieben hast. Und dann steht jemand davor und sagt, boah, geil, das ist genau das Ding und das möchte ich jetzt bei mir haben.
Das ist ein sehr schönes Gefühl, sehr zufriedenstellendes Gefühl. Und ich werde ja oft gefragt, ob es mir nicht wehtut, die Bilder zu verkaufen.
Mhm.
Und es tut mir überhaupt nicht weh. Weil es ist für mich so ein zufriedenstellendes Gefühl. Mein Werk wird für so viel Geld gekauft. Mhm. Ich weiß, dass Kunst ja absolut das Luxusgut ist. Ne? Also es ist, sind Luxuskäufer.
Mhm.
Immer erst, wenn ich alles andere abgehackt habe, leiste ich mir ein Bild. Und wenn dann die Menschen sagen, dafür gebe ich so viel Geld aus, dann ist es für mich so eine Bestätigung für das, was ich mache. Also es gibt halt nichts Besseres, fast nichts Besseres.
Und dann kannst du es gut ziehen lassen, das Bild.
Absolut. Das ist, ich denke nicht nach, es ist für mich, jedes Bild, was verkauft wird, eröffnet oder gibt dem neuen Platz. Würden sie da stehen, also der Erfolg gibt dir irgendwie mehr Kraft für den neuen Erfolg. Das ist ja immer so.
Mhm.
Je mehr Erfolg du hast, desto mehr möchtest du es. Und also ich meine nicht im Sinne des Geldes, ne? Sondern es ist für mich ein Erfolg, wenn ich ein Bild verkauft habe. Und dann habe ich umso mehr Kräfte, was Neues zu schaffen oder was Krasses. Oder würden sie da stehen, würde man denken, ja, aber wofür denn?
Mhm.
So weiß man wofür.
Ja.
Nicht wegen des Geldes, weil es halt was gibt.
Mhm.
Also mir was gibt und auch den Menschen was gibt, wenn sie davor steht. Und sie können es interpretieren, wie sie wollen. Das ist ja immer ein ganz eigenes Empfinden. Und ich bin ja überrascht, dass manche Menschen die Bilder ganz anders sehen als ich.
Mhm.
Und das dürfen sie, weil es ist für jeder eine andere Welt, ne?
Ja. Helena, ich danke dir, dass du mir Einblicke gegeben hast in deine Welt, in deinen Kopf. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Und ich danke dir, weil ich habe jetzt heute auch ganz neue Einblicke gehabt in dein Tun und auch in mich hinein auch.
Toll.
Durch dieses Gespräch.
Oh, das ist schön. Dankeschön.
Bielefelder, der Podcast für Stadtmenschen, wird präsentiert vom Bielefelder Tipps Verlag, der Social Media und Podcast Agentur Kundenfokussiert und der Bielefeld Marketing.